Also sowas wie Konzentrationsstörungen, sowas wie Müdigkeit, sowas wie einfach nicht das Gefühl haben, in seiner vollen Leistungsfähigkeit zu stehen. Ne? Das sind ja eigentlich alles so Dinge, die ja so vom Gehirn eigentlich ausgehen. Und genau das ist das Witzige, dass ja diese typischen Beschwerden, womit es anfängt, das sind nämlich Beschwerden von unserem Gehirn, weil das kann nämlich diese ganzen Schwankungen der Hormone, die wir in dieser Zeit haben, überhaupt nicht leiden. Und das bringt aber natürlich kein Mensch unbedingt so in Zusammenhang.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt es zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht die meisten Frauen von euch aktuell noch nicht betrifft, aber das früher oder später jede Frau erleben wird. Die Perimenopause und die Menopause. Die Perimenopause ist die Übergangsphase vor der Menopause, also die Zeit, in der sich der Körper hormonell auf das Ende der Fruchtbarkeit vorbereitet. Das kann mehrere Jahre dauern und beginnt oft schon zwischen Mitte 30 und Mitte 40, manchmal sogar so, ohne dass man es direkt merkt. Und genau das macht es so spannend, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Denn viele Symptome von Stimmungsschwankungen über Schlafprobleme bis hin zu Gelenkschmerzen oder Migräne werden oft gar nicht mit den Hormonen in Verbindung gebracht. Und je besser wir verstehen, was in dieser Phase genau passiert, desto leichter können wir später damit umgehen. Und darüber spreche ich heute mit Dr. Cornelia Ott. Sie ist Internistin und Fachärztin für Arbeitsmedizin mit einem besonderen Fokus auf Prävention und Frauengesundheit. Und gemeinsam werfen wir einen ganzheitlichen Blick auf die Perimenopause und sprechen über Hormone, Hormontherapien, Ernährung, Bewegung und warum Altern keine Krankheit ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und wir freuen uns schon sehr auf euer Feedback. Hallo liebe Cornelia, ich freue mich, dass du hier heute im Podcast bist und ich bin auch schon sehr gespannt auf unser Gespräch, weil das tatsächlich ein Thema ist, worüber ich in meinem Podcast bisher noch gar nicht gesprochen habe. Du bist Internistin und auch Fachärztin für Arbeitsmedizin. Wie kam es denn zu deinem besonderen Interesse für Prävention und Frauengesundheit?
Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, liebe Laura, dass ich hier sein darf und auch zu Wort komme. Letztlich vielleicht ein bisschen ausholen, wie ist denn das so mit den Medizinern? Also im Prinzip, wir lernen ja gar nicht so wahnsinnig viel über Prävention im Studium. Also natürlich die biochemischen Voraussetzungen, die Physiologie, wie funktioniert der Mensch, das lernt man ja alles. Aber jetzt als Beispiel Ernährung, da gibt es dann eine Vorlesung und zu den Makro- und Mikronährstoffen hat man nochmal eine Vorlesung. Und das war es so in etwa. Ne? Also und bei Sport ist es letztlich, also wir weisen natürlich immer darauf hin, dass die Lebensstilmaßnahmen ganz wichtig sind. Aber wir werden ja darin nicht ausgebildet, sondern eigentlich beginnt es ja als Arzt immer an der Stelle, ja, wo die Medikamente eigentlich eingreifen. Das vielleicht mal kurz vorab. Das heißt, eigentlich jeder Arzt, der sich mit Prävention beschäftigt, der hat wahrscheinlich aus welchen Gründen auch immer Interesse daran gefunden, also vielleicht kurz zum Thema Prävention, das kann man ja auch abstufen. Ne? Also wir haben ja einmal natürlich, das ist das, wovon wir eigentlich bei Social Media von Prävention reden, dass eine Krankheit gar nicht oder Beschwerden erst gar nicht entstehen. Aber wir haben ja in der Medizin auch häufig das Thema, dass jetzt schon Krankheiten da sind und wir versuchen, dass die nicht schlechter werden oder gar Komplikationen eintreten. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt schon eine Arteriosklerose und möchte jetzt aber verhindern, dass ein Herzinfarkt kommt. Oder ich hatte schon den Herzinfarkt, ich möchte jetzt aber verhindern, dass ein weiterer Herzinfarkt dazukommt. Also das ist ja eigentlich das, was man, wie man ausgebildet wird, als Arzt an der Universität. So, und dann ist es ja häufig so, dass dann die Realität kommt und man, also in meinem Fall, ich war ja über 10 Jahre an der Uniklinik in Erlangen und ich habe das wirklich geliebt und ich finde, das ist auch toll, was wir in der Akutmedizin alles leisten können. Aber irgendwann war ich dann mal in so kleinen Sprechstunden, wo dann die Leute dann auch gefragt haben, ja, was kann ich denn jetzt selber für mich dazu tun? Ja, und dann war das immer so ein bisschen komisch, dass ich mir gedacht habe, warum weiß ich da eigentlich nicht so viel darüber? Und wie es dann eben so ist, dann kam irgendwann auch das Thema Familie und man hat sich mit anderen Themen beschäftigt, ne? Ich sag mal Stichwort Breikost und so weiter. Da habe ich gedacht, Mensch, du musst jetzt endlich mal lernen, was gibt es denn noch drumherum? Und dann haben wir natürlich diese ganzen Subspezialisierungen neben den Fachärzten. Also in meinem Fall habe ich dann natürlich Ernährungsmedizin gemacht. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist super spannend, aber was ist denn eigentlich mit den ganzen Mikronährstoffen und dann habe ich da ein bisschen weiter gemacht und irgendwann bin ich dann durch Zufall, wie das so ist, eine andere Kollegin, mit der habe ich gesprochen, bin ich über das Thema Arbeitsmedizin gestoßen und da habe ich das erste Mal kapiert, ach, es gibt ja doch einen Facharzt für Prävention, der heißt nur nicht so, sondern der heißt Facharzt für Arbeitsmedizin, weil der darf nämlich zum Beispiel nicht therapieren, also ich bin ja Internistin, aber als Arbeitsmedizinerin darf ich zum Beispiel nicht therapieren, aber was ich dort darf, ist die Leute beraten zu sämtlichen Gesundheitsfragen im Setting Arbeit speziell, aber damit ich das überhaupt kann, muss ich mich erstmal mit Prävention befassen. Und so habe ich dann auf einmal festgestellt, also so schön dieses Arbeiten auf höchstem Niveau auch ist, ich liebe eigentlich die Prävention, dass es möglichst gar nicht erst so weit kommt. Ja, und ich sag mal so, mit dem im Gepäck einmal so diese Schattenseite zu kennen und auf der anderen Seite zu versuchen, die Leute zu motivieren und vor allem auch aufmerksam zu machen, was denn die Leitplanken sind, in denen sie sich doch bitte bewegen dürfen, damit es gar nicht so erst eintritt, dieses Worst-Case-Szenario, habe ich festgestellt, das ist genau mein Ding und jetzt bin ich ja selber eine Frau und da interessiert man sich dann irgendwann vielleicht auch für das Thema, sage ich mal, also Wechseljahre, ne? Und ja, ich sag mal, da ist mir dann erst aufgefallen, dass ja Medizin viel mehr ist, nämlich mittlerweile empfinde ich Medizin auch als ein politisches Thema und ich muss sagen, gerade die Wechseljahre ist ja unglaublich, dass wir so wenig als Frau darüber eigentlich im Ganzen, sag ich mal, also da wissen wir so wenig drüber, wenn wir uns nicht selber damit aktiv befassen und wenn man jetzt mal auch weiterdenkt wieder in, sag ich mal, speziell für Arbeitgeber, die wissen überhaupt nicht, wie viel Fachkräfte die verlieren, nur weil die Frauen nicht entsprechend die Aufklärung und die Information haben, weil Statistiken, wir lieben sie ja, also ein Drittel ist asymptomatisch in diesem Übergang, wobei ich immer behaupte, asymptomatisch, naja, vielleicht wurden nicht die richtigen Fragen gestellt. Das andere Drittel kann sich arrangieren, also man kriegt das irgendwie hin, aber es gibt ein Drittel, die müssen zum Teil die Stunden reduzieren, machen keine Fortbildungen, können nicht mehr ihre ursprüngliche Arbeit in dem Maße ausüben und im Worst-Case-Szenario scheiden sie sogar aus dem Berufsleben aus. Und da stelle ich mir doch die Frage, können wir uns das eigentlich überhaupt leisten als Gesellschaft?
Ja, definitiv eine wichtige und berechtigte Frage und sehr, sehr spannend, weil klar, mich hat jetzt dieses Thema bisher nicht betroffen, auch in meinem Umfeld, meine Freundinnen sind alle gleich alt wie ich, das heißt, noch betrifft uns dieses Thema nicht. Umso spannender finde ich es, dass wir darüber heute sprechen. Und die Perimenopause ist ja die Übergangsphase vor der Menopause, also diese Zeit, in der sich der weibliche Körper hormonell auf die Phase der Unfruchtbarkeit vorbereitet. Und das kann ja mehrere Jahre dauern und ist ja auch von Frau zu Frau individuell, wann das auftritt, wann es damit anfängt oder auch wie lange das Ganze dauert. Und viele merken ja, es ist was anders. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist häufig asymptomatisch. Viele merken, es ist irgendwie was anderes, bekommen aber vielleicht auch keine klaren Antworten, je nachdem, wo sie vielleicht auch hingehen. Welche Symptome treffen denn häufig auf und werden aber vielleicht selten mit der Perimenopause in Verbindung gebracht?
Ja, genau. Also vielleicht auch da nochmal, dass ich kurz einen Ausflug machen darf, bevor ich zu deiner Frage zurückkomme. Und zwar, wie ist denn eigentlich Gesundheit definiert? Und da haben wir von der Weltgesundheitsorganisation eigentlich eine ganz schöne Definition, die bedeutet, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Und wenn man das so liest, dann muss man natürlich sagen, dass gerade diese Wehwehchen, wie das ja immer so schön nett gesprochen wird, also wir haben ja viele Beschwerden, die man gar nicht zu so einer Krankheit unbedingt packen kann, weil sie nämlich so, also die sind halt unspezifisch, ne? Also sowas wie Konzentrationsstörungen, sowas wie Müdigkeit, sowas wie Gedächtnisstörungen, sowas wie einfach nicht das Gefühl haben, in seiner vollen Leistungsfähigkeit zu stehen. Ne? Also auch Schlafprobleme, das ist nicht wirklich greifbar. Und genau das ist das Lustige. Das sind ja eigentlich alles so Dinge, die ja so vom Gehirn eigentlich ausgehen. Und genau das ist das Witzige, dass ja diese typischen Beschwerden, womit es anfängt, das sind nämlich Beschwerden von unserem Gehirn, weil das kann nämlich diese ganzen Schwankungen der Hormone, die wir in dieser Zeit haben, überhaupt nicht leiden. Das mag das am liebsten, dass das alles schön gleichbleibend ist. Und das bringt aber natürlich kein Mensch unbedingt so in Zusammenhang. Die Stimmungsschwankungen vielleicht schon eher, das sagen ja oft auch die Partner. Oh, die ist wieder drauf. Gott, kriegt sie ihre Tage. Und darauf läuft das Ganze ja hinauf, dass da ganz viel verborgen ist. Aber prinzipiell, da wir ja die Östrogenrezeptoren eigentlich überall in den sämtlichen Organsystemen haben, also nicht nur im Gehirn, sondern auch am Herzen, wir haben es an der Lunge, wir haben es im Urogenitaltrakt, wir haben es am Darm, wir haben es an der Haut, wir haben es an den Gelenken. Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich noch drei Sachen vergessen, aber im Prinzip sind die überall. Ja, und dann kann man auch schon sagen, dass diese unspezifischen Beschwerden genau da überall sein können. Und ich sag mal, eine Beschwerde macht jetzt noch nicht unbedingt, erklärt das Ganze noch nicht. Aber wenn man eine ausführliche Anamnese macht und entsprechend schaut, passt es denn vom Alter, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr gering, dass es nicht daherkommt. Gleichzeitig muss ich natürlich immer schauen, dass ich nichts übersehe, weil es gibt natürlich auch noch andere Krankheiten, die man angucken sollte, weswegen ich ja schon immer Fan bin, so wie das ja die meisten Frauen auch machen. Man geht einfach mal zu seinem Arzt. Das Problem ist nur, dass die meisten Ärzte, also es wird schon besser, also gerade bei den Jüngeren sage ich mal auch, aber viele, die haben sich selber noch gar nicht so mit diesem Thema unbedingt befasst. Und ich sag mal, die älteren Ärzte, für die ist das halt noch dieses klassische, Hitzewallungen und da war doch was mit der Osteoporose. Und wenn man da nicht in dieses Raster passt, dann können die damit nichts anfangen. Und dann kriegt man eher vom Psychiater eine Pille, vom Orthopäden irgendeine Spritze und beim Kardiologen, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Also das ist am Anfang sehr frustrierend, wenn man selber sich da nicht ein bisschen auskennt, überhaupt einen Ansprechpartner zu finden. Zudem, was ich total schön finde, dass du gesagt hast, ist es eine Phase über viele, viele Jahre. Und die meisten fühlen sich noch nicht angesprochen. Also so nach dem Motto, der Frauenarzt fragt, haben sie noch regelmäßig ihre Tage? Ja, dann ist es das nicht. Ja, nein, doch, das kann es natürlich trotzdem sein. Und die meisten Leute irgendwie stellen sich so vor, da mal so mit 51, das ist wie so eine Klippe, ich stehe davor und dann springe ich und ab heute habe ich Wechseljahre. So ist das natürlich nicht. Also es ist zwar richtig, dass dieser Begriff Menopause heißt ein Jahr lang nicht mehr geblutet und alles, was danach ist, ist sozusagen diese postmenopausale Phase, die wesentlich stabiler ist, weil der Eierstock, wie du ja richtig gesagt hast, im Ruhestand ist und nicht mehr dazwischen funkt. Alles, was davor ist, viele, viele Jahre, man kann da 10 Jahre mit Probleme haben, also sprich auch schon mal mit 35, Ende 30 kann es anfangen. Ja, das ist dann Peri, also dazwischen die Phase.
Und wie genau können wir uns jetzt diese Veränderungen im Hormonhaushalt in diesen Jahren vor der letzten Periode vorstellen? Was genau passiert da?
Naja, erstmal wieder zurück, was passiert denn normalerweise? Also ich sag mal, wir Frauen, ich denke mir so oft, ach, warum sind wir denn so kompliziert gebaut? Die Männer haben es doch da um einiges einfacher. Im Prinzip jeden Monat haben wir ja diesen Wechsel zwischen Ebbe und Flut. Also das bedeutet, in der ersten Phase unseres Zyklus, da wächst halt praktisch im Eierstock ja mehrere Eier und die werden dann reifer, werden stimuliert durch das Östrogen, das eben in der ersten Phase dominant ist. Dann kommt es zum Eisprung und letztlich das, was dann die Hülle quasi, was übrig bleibt, wo das Ei rausgehüpft ist, da wird dann das sogenannte Gelbkörperhormon. Warum? Weil es auch gelb halt aussah, wenn da irgendwie ein Arzt sich das angeguckt hat. Deshalb Gelbkörperhormon und letztlich ist das Gelbkörperhormon das Progesteron. Letztlich kommt es ja von Gestare, also Progestare, die Schwangerschaft fördern, also praktisch das Hormon, was ja die Einnistung der Eizelle schön macht. Ne? Also es wird ja erst die Schleimhaut aufgebaut, wie so ein schöner gemütlicher, sage ich mal, dass man da halt hängen bleibt und dann das Progesteron organisiert sozusagen das Nest oder legt sozusagen die Stromleitungen oder wie so ein Klempner die Sanitäranlagen ins Häuschen rein, dass es halt kuschelig und gemütlich wird und dann geht das Ganze los. Ne? Also das ist ja im Prinzip die Idee, wenn man dann nicht schwanger geworden ist, ja gut, dann fallen die Hormone natürlich auch wieder ab und man hat dann diese Entzugsblutung sozusagen, beziehungsweise ist ja auch sinnvoll, man kann ja nicht immer nur irgendwas aufbauen, irgendwann muss man ja auch wieder abbauen, das ist letztlich die Blutung und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Und da gibt es so zwei Phasen, wo viele Frauen ein Liedchen vorsingen können, nämlich einmal so um den Eisprung, also Eisprung spüren ja manche auch richtig. Wir haben da ja auch so ein kleines, sage ich mal, also hormonelles Ding, ne? Das wird ja letztlich über unsere Zentrale, wird es ja stimuliert, dass das Ei dann auch schön hüpfen soll. Und das zweite, wo viele ein Lied singen können, ist so kurz vor den Tagen, dass es ihnen gar nicht gut geht. Manche haben sogar richtig Pech, dass das schon ab dem Eisprung eigentlich nicht gut ist, die zweite Phase. Aber die meisten haben es eher so kurz vorher die Tage. Und da haben wir ja auch, dass letztlich die Hormone relativ rapide wieder absinken. Und wie gesagt, unser Gehirn mag nicht diese Schwankungen. Und wer da ein bisschen empfindlicher veranlagt ist, der hat dann da seine Freude. Und jetzt stellen wir uns das Ganze mal Chaos vor. Dann sind wir nämlich in den Wechseljahren, weil, naja, der Eierstock, der oder beziehungsweise der denkt ja nicht, aber unsere Zentrale gibt ja immer den Befehl, werd bitte schwanger. Das ist halt in der Natur so vorgegeben. Und jetzt bockt dieser blöde Eierstock, weil der halt irgendwann nicht mehr so viele Follikel hat und schon gar nicht, sag ich mal, da noch so drauf reagiert auf alles. Und dann versucht halt unsere Zentrale da oben immer mehr Befehl auszuschütten. Jetzt spring aber verdammtes Ei. Ich möchte, dass hier ein Eisprung ist. Und dann kann es halt eben passieren, zweimal macht der Eierstock gar nichts, dann denkt er sich, kann es mich mal. Und beim dritten Mal, na gut, ich lasse mich überreden, jetzt aber richtig. Und dann kann man auch mal zwei oder drei Eisprünge hintereinander innerhalb kürzester Zeit haben. Das heißt, man hat wahnsinnig viele Hormone auf einmal dann rumschwimmen. Und das wiederum, wie gesagt, unsere Zentrale mag das ganz gerne stabil, wird dann meistens irgendwie quittiert mit irgendwelchen Beschwerden. Und ja, das ist halt im Prinzip noch das nächste Problem, dass, wo ihr habt ja gerade gesagt, Gelbkörperhormon, Progesteron, kommt ja aus dieser Hülle, wo das Ei gesprungen ist. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn öfter mal Eier nicht springen, naja, dann fehlt halt Progesteron letztlich. Und das ist tatsächlich, dass dieses Hormon als erstes und schneller weniger wird und wir dann relativ gesehen, also nicht unbedingt absolut, aber zumindest mal relativ gesehen, zu viel Östrogen haben im Verhältnis. Ne? Und das macht dann natürlich so typische Beschwerden, sowas wie Brustziehen zum Beispiel. Das ist immer die beste, also kann auch mal Wassereinlagerung oder was auch immer sein. Aber ich finde, die Brust ist immer ein ganz gutes, guter Indikator, wie viel Östrogen ist es denn eigentlich. Und ja, letztlich schwankt das halt. Also aus diesen kleinen, sage ich mal, Ausschlägen werden dann richtige Bergspitzen und Täler und das merken wir halt einfach. Und das geht über eine lange, lange Phase, bis der Eierstock dann tatsächlich irgendwann ausgestiegen ist.
Und was kann man jetzt selbst tun, wenn man merkt, hey, ich glaube, es fängt bei mir an, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst. Was kann man selbst zu Hause für sich tun, auch wenn zum Beispiel der Schlaf darunter leidet? Das hört man ja häufig, dass man dann nicht mehr gut schläft, dass man nachts anfängt zu schwitzen oder generell so diese mir ist heiß, mir ist wieder kalt Phasen durchmachen muss. Und an wen kann man sich aber auch wenden? Also wer ist da so der richtige Ansprechpartner? Wie kann man da selber einen richtigen Arzt für sich finden?
Hui, das waren ja ganz schön viele gute Fragen.
Zu viele auf einmal.
Vielleicht fangen wir mit dem Arzt an. Das ist ja vielleicht die interessantere Frage, weil ich ja am Anfang gar nicht weiß, sind denn diese Beschwerden, die ich habe, überhaupt, haben die was damit zu tun? Und tatsächlich, also ich dachte früher immer, der Gynäkologe ist mein Ansprechpartner. Das Problem ist nur, die haben halt ihre eigenen Leitlinien. Und in diesen Leitlinien steht halt drin, dass man sozusagen was machen kann, wenn die Frau starke Beschwerden hat, also sprich Hitzewallungen oder Osteoporose. Und viel mehr steht da nicht drin. Also es ist so ein bisschen, die wird gerade auch aktualisiert. Das dauert halt immer alles ein bisschen, ne? Ich sag mal, so eine Leitlinie, das ist nicht immer so, ja, das ist einfach so. Und jetzt haben wir das nächste Problem, dass der Frauenarzt im Kassensystem, naja, der bekommt vielleicht da 10 Euro für so eine Beratung. Da kann der nicht also irgendwie länger als 10 Minuten irgendwas beraten, ne? Und ich sag mal, in der Regel ist dann die Lösung häufig die Pille. Tatsächlich kann es unter Umständen sogar interessant sein, gerade da in dieser Phase der Periphase, wo ich diese Riesenschwankungen habe. Warum? Weil tatsächlich manchmal hilft es nur, den Eierstock zu bremsen, und es ist gar nicht so zielführend, mehr Hormone rein ins System zu schütten. Also es kann funktionieren, aber es gibt auch viele Frauen, die, selbst wenn ich das bioidentische Progesteron gebe, in dieser Übergangsphase nicht unbedingt profitieren. Also auf gut Deutsch, die meisten Frauen haben, es gibt nicht die Zeit, dass man die ordentlich erklärt, damit die überhaupt verstehen, was sind die unterschiedlichen Ansätze. Ich habe jetzt ja nur mal so ein Szenario erklärt. Da gibt es aber zig Szenarien, und ich finde, die sollte man verstehen, damit man selbst überhaupt entscheiden kann, was man dann möchte. So. Das ist das eine Problem. Dann ist natürlich die berechtigte Frage, ja, wo gehe ich denn sonst hin, wenn ich zu meinem Gynäkologen? Naja, in anderen Ländern ist das alles nicht so problematisch, ne? Da geht man nämlich zu seinem Hausarzt, und der kann dann als Familienarzt tatsächlich die Frauen, die er ja auch schon lange kennt, beraten und entsprechend eben auch zusammen eine Lösung finden. Es gibt ja nicht nur die Hormone, es gibt ja auch pflanzliche Helfer, gerade wenn es nur darum geht, Beschwerden zu mindern. Ne, aber das ist halt nicht so in Deutschland. Also da macht das der Allgemeinmediziner nicht, weil der hat da auch keine Leitlinie für. Und die KV, also die Kassen, ja, die zahlen halt das nicht unbedingt. Ne? Also es gibt ja immer gewisse Regeln und so ein ganz dickes Buch. Und je nachdem wird dann halt bezahlt. Und in der Regel wird man ja für Krankheiten bezahlt und nicht für Präventionsarbeit unbedingt. So, das ist nun mal in Deutschland. Und dann denke ich mir, das ist natürlich doof. Also auf gut Deutsch, Wissen ist Gesundheit. Wir müssen einfach das Wissen, sag ich mal, unter die Leute bringen. Und deswegen reden wir ja heute auch. Das war vielleicht die eine Frage. Jetzt, welche soll ich als nächstes nehmen?
Genau, ich würde vielleicht sagen, als nächstes, was kann man selbst tun?
Ach ja, genau, selbst tun ist immer gut. Also ich habe ja schon gesagt, Wissen ist Gesundheit. Also auf gut Deutsch, ich sollte mich selber mit meinem Körper mal tunlichst beschäftigen. Das hängt damit an, dass ich vielleicht überhaupt mal ein Gefühl, falls ich nicht eh schon habe, ein Gefühl für meinen Zyklus bekomme. Weil ich habe ja schon gesagt, nur menstruieren heißt ja nicht gleich Eisprung. Das heißt, ich darf zum Beispiel gerne mal meine Basaltemperatur messen, ne? Also bevor ich aufstehe, gleich morgens. Mit so einem Temperaturmesser, der gerne 2 Digitalstellen hinterm Komma hat, einfach mal regelmäßig messen, und da wird einem auffallen. Es gibt immer, also wenn man einen Eisprung hat, so eine Phase, wo die Temperatur ein bisschen ansteigt. Und das ist sozusagen ein gutes Zeichen, weil es bedeutet, Progesteron ist im System, also sprich, es hat ein Eisprung stattgefunden. Wenn ich das nicht habe, hat wahrscheinlich vielleicht auch gar kein Eisprung stattgefunden. Theoretisch gibt es da ja auch noch Urinstreifen, wo man dann entsprechend dieses LH zum Beispiel messen kann und dann gucken kann, aha, ist denn dieser Befehl von oben gekommen? Aber letztlich, ja, ich meine, man muss es jetzt auch nicht übertreiben, wie jetzt bei der also wenn ich jetzt Kinderwunsch habe vielleicht, ne? Aber ich sag mal so, die Basaltemperatur mal messen, auch mal gerne tasten, ne? Wir haben ja Unterschiede, sage ich mal, in den unterschiedlichen Phasen. Jeder kennt ja vielleicht diese symptothermale Methode, eigentlich zur nicht zur Verhütung, sondern eigentlich eher zur Familienplanung. Das hilft aber auch, um zu schauen, wie fruchtbar bin ich denn jetzt eigentlich gerade noch, wo befinde ich mich in der Phase. Gerne natürlich auch mal einen Kalender führen, wann blute ich denn überhaupt, und vor allem das mit den Symptomen mal zusammenbringen, um zu schauen, in welcher Phase sind denn eigentlich meine Beschwerden. Und auch da dürfen alle Beschwerden rein, auch wenn man erstmal denkt, Mensch, das kann ja überhaupt nicht damit zu tun hängen. Doch. Also es gibt über 30 beschriebene Beschwerden, die auf jeden Fall mit der Menopause in Zusammenhang zu bringen sind. Im Übrigen, neben diesen ganzen Beschwerden, die ja total lästig sind, sind es auch harte Gesundheitsparameter. Ne? Also wir entzünden einfach schneller, Stichwort Silent Inflammation, Stichwort, dass unser Herz-Kreislauf-Risiko steigt. Viele haben auf einmal ein Cholesterin-Thema, was sie früher nie hatten, obwohl sie zu Recht sagen, das kann doch nicht sein. Ich mache genau das gleiche wie vorher. Ich esse dasselbe, ich mache meinen Sport. Zum Teufel, was ist denn da jetzt los? Naja, ich bin halt älter geworden und habe hier gerade Hormonchaos, das ist los. Und das leider merken das die Frauen auch gerne an der Bauchregion. Ich sag mal so dieses Stichwort Muffin, diesen Schwimmring, den wir dann so ein bisschen ausüben, und das viszerale, nennen wir ja das viszerale Fettgewebe, und das ist ja durchaus sehr sehr aktiv. Das ist ja nicht nur, dass das irgendwie blöd da ist, sondern das macht auch was, aber leider halt nichts Gutes, sondern eher Entzündungs solche, sag ich mal, wie sagen wir, Zytokine, also im Prinzip Botenstoffe, genau das war das Wort. Also Botenstoffe werden ausgesendet und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und auch die Insulinsensitivität wird schlechter, also Stichwort Diabetes. Und natürlich, das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, früher hieß es immer, ja, die Frauen, die kriegen nicht so früh ihren Herzinfarkt, weil da schützen ja die Hormone. Dann sind sie halt irgendwann weg, die Hormone. Und dann haben halt die Frauen, sogar sieht es schlechter aus, weil nämlich dummerweise bei vielen Frauen die Beschwerden auch noch anders sind als die klassischen beim Mann. Das heißt, der Herzinfarkt wird gar nicht so als Herzinfarkt gleich wahrgenommen. Das heißt, die Diagnostik und die Therapie ist deutlich verlangsamt und die Frauen sterben deshalb auch mehr. Also wenn sie dann ein gewisses Alter haben und so atypische Symptome haben am Herzinfarkt. Also worauf ich auch ein bisschen hinaus möchte, ist diese Gendermedizin. Also früher dachten wir irgendwie immer alle das Gleiche und dann funktioniert es, egal ob ich jetzt 1,50 oder 2 Meter groß bin. Eigentlich, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja irgendwie logisch, dass das so nicht sein kann. Ich meine, klar, man kann es auch nicht zu kompliziert machen. Es ist so schon sehr kompliziert. Aber ich denke, das wäre definitiv was, wo wir in der Zukunft mehr rein investieren könnten.
Ja, definitiv. Und wenn wir uns jetzt mal ein Symptom genauer anschauen, was ich vorhin schon angesprochen habe, den Schlaf. Wenn der Schlaf anfängt zu leiden, man schläft unruhiger, man fängt an zu schwitzen. Vielleicht auch da nochmal so der Hintergrund, woran liegt das? Wie lässt sich das erklären? Und welche Tipps gibt es da vielleicht?
Ja, das ist erstmal ziemlich deprimierend. Also eigentlich gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel, außer, ich sag mal, der gesunde Lebensstil. Und da kommen wir eigentlich immer, egal worüber wir reden, immer auf die gleichen Basics. Und das wird immer auf das Thema Ernährung, können wir auch gerne genauer eingehen, Bewegung, / Sport und natürlich Stressmanagement. Ohne das geht es nie in der Medizin. Und da, ich sag mal, wenn mich jemand fragt, ja, was kann ich tun, dann sage ich immer erstmal die Basics. Mhm. Ja, und ist dann auch natürlich, so. Ja, letztlich ja, ist total langweilig, aber so wichtig. Und ich sag immer, praktisch Wissen ist ja das eine, aber wir müssen erstmal diese Erkenntnis haben. Und da hilft uns halt meistens, dass wir halt mal drüber reden und dann kann das Ganze doch nochmal anders verknüpft werden, als wenn ich das nur so abstrakt irgendwie weiß. Genau, also das ist schon mal der große, große, große eine Part. Wie gesagt, können wir auch gerne auch nochmal genauer drauf eingehen. Und dann gibt es natürlich so allgemeine Sachen, aber ich sag mal Schlafhygiene. Jeder, der schlecht schläft, weiß, was Schlafhygiene bedeutet. Ich meine, ob er es dann macht, ist was anderes. Aber Alkohol zerhaut uns den Schlaf. Das sagen übrigens die meisten Frauen in der Perimenopause, dass sie Alkohol gar nicht mehr gut vertragen. Und auch so dieses, sage ich mal, ständig irgendwie zu einer anderen Uhrzeit ins Bett gehen, ist da auch nicht gerade förderlich. Im Gegenteil, wir sollten eigentlich sogar eine Uhrzeit wählen, die wir dann auch am Wochenende am liebsten gleich, sage ich mal, fortführen können, dass einfach so ein bisschen da wenigstens eine Regelmäßigkeit drin ist. Dann das Altbekannte, soll eine Höhle sein, ne? Kalt, dunkel, leise. Ja, und dann halt so die Rituale und so die kleinen Dinge, die wir ja machen können. Wenn ich kalte Füßchen habe, lege ich mir halt eine Wärmflasche rein. Wenn ich schwitze, habe ich halt einen Ventilator, was weiß ich, ne?
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte, dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Ja, es gibt natürlich die einen oder anderen Pflanzen, die da vielleicht auch helfen können, aber die meisten tatsächlich sagen, dass es da neben diesen Lebensstilfaktoren besser wird, wenn sie mit einer bioidentischen Hormontherapie angefangen haben. Mhm.
Ja, sehr gute Überleitung. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Und zwar, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele verunsichert oder was vielleicht auch viele gar nicht so bewusst auf dem Schirm haben, dass das helfen kann in dieser Phase. Die Hormontherapie. Vielleicht erstmal, es gibt ja, wie du jetzt schon gesagt hast, die bioidentischen Hormone und es gibt die klassische Hormonersatztherapie. Was ist hier erstmal so der Unterschied?
Genau. Dass es nämlich komplett unterschiedliche Paar Stiefel sind. Warum? Das eine sind Medikamente mit einer hormonähnlichen Wirkung und das andere ist genau baugleich zu dem Hormon, was in meinem Körper rumschwirrt. Vielleicht können sich die meisten was besser darunter vorstellen. Also eine Antibabypille, was soll die machen? Die soll verhüten, dass ich kein Baby bekomme. Also sprich, die muss meinen Zyklus stören, dass da irgendwie das Ei nicht irgendwie befruchtet werden kann und ein Baby ausgetragen wird. So, unsere normalen natürlichen Hormone, die wir selber herstellen, machen genau das Gegenteil. Ich habe ja schon gesagt, Progestare, also Schwangerschaft fördern. Also auf gut Deutsch, ich kann mit bioidentischen Hormonen logischerweise nicht verhüten, weil die nämlich genau das Gegenteil machen. Ne? Also das Ziel in der Evolution für die Frau ist, dass sie schwanger wird. Da sieht man schon, oh, irgendwie komplett andere Substanzen. Und dann fragt man sich im Beipackzettel, warum stehen eigentlich die gleichen Dinge, die, sage ich mal, an Nebenwirkungen entstehen können, sowohl bei den Medikamenten mit hormonähnlicher Wirkung als auch bei den bioidentischen Hormonen, wenn die doch eigentlich komplett unterschiedlich sind. Das liegt daran, weil es da auch wieder Richtlinien gibt und es müssen sozusagen beide zusammen alle Eventualitäten reingeschrieben werden. Und deshalb sage ich immer, Achtung beim Beipackzettel lesen, also da steht alles drin, aber es muss richtig eingeordnet werden. So, und wenn das jemand nicht, sage ich mal, jemand darauf vorbereitet, dann wird der, wenn er so ein Rezept bekommt, als erstes vielleicht den Beipackzettel lesen und dann kriegt er da eine Liste an, was da alles Schlimmes passieren kann. Und dann wird er sofort den, also die meisten, den Beipackzettel zusammenfalten, schön säuberlich zurück in die Packung stecken und das Ganze bei der Apotheke wieder zurückgeben. Das ist vielleicht schon mal, was ist der Unterschied, ne? Also im Prinzip, es ist nicht nur, sage ich mal, dass das eine ein Medikament ist, also im Sinne von, es wirkt ganz anders am Rezeptor, sondern es kommt ja auch darauf an, wie gebe ich etwas. Ne? Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas oral, also über den Mund schlucke, oder ob ich etwas auf die Haut drauf schmiere, oder ob ich etwas zum Beispiel lokal, also vaginal einführe. Das sind sehr große Unterschiede, hat auch was mit dem Abbau zu tun, wie das Ganze dann sozusagen verstoffwechselt wird im Körper. Und je nachdem entstehen eben auch andere Metaboliten, also Stoffwechselumbauprodukte. Und dadurch ist die Wirkung ganz anders. Und da muss man natürlich auch noch sagen, währenddessen bioidentisch wird zwar alles im Labor hergestellt, aber das eine ist ja das Gleiche, was ich selber herstelle. Am Ende des Tages juckt es den Körper doch nicht, ob das jetzt selbst hergestellt ist oder von außen zugefügt wurde. Währenddessen, wenn ich irgendwas von einem Pferd nehme, aus dem Stutenurin oder wenn ich irgendwas, keine Ahnung, was Fremdes, was komplett anders gebaut ist, kann man sich ja vorstellen, das ist der Körper, das ist ja was Fremdes. Das Problem haben wir ja auch gar nicht so selten, sage ich mal, in Schadstoffen, dass da ja auch hormonwirksame Dinge drin sind, die unseren, sage ich mal, Organismus durcheinander bringen können. Der Fachbegriff dafür wären endokrine Disruptoren.
Ja, spannend. Und woher weiß man jetzt als betroffene Frau, sage ich jetzt mal, also als Frau, die sich in dieser Phase befindet und die sämtliche Symptome wahrnimmt, ob mir das helfen kann? Und gibt es auch Gruppen, für die das nicht zu empfehlen ist?
Ja, klar. Also ich meine, Hormone, das wirkt sehr gut, aber es kann natürlich auch, wenn es falsch angewendet wird, viel Ärger machen. Das ist natürlich klar. Ja, also wo man, denke ich, was eine ganz gute Organisation ist, vielleicht für alle, die mal ein bisschen weiter sich einlesen wollen, da gibt es Hashtag Wir sind 9 Millionen, da gibt es ganz viele tolle, sage ich mal, Frauen, die für Frauen das machen, die Aufklärung, dass dann einfach mal so ein Verständnis dafür auch entsteht, was passiert eigentlich mit meinem Körper und nicht, dass immer ausgeschwiegen wird. Also früher war das ja irgendwie bei den Frauen, das wurde ja immer alles ausgeschwiegen, das gab es ja irgendwie nicht, dieses Thema. Obwohl es ja eigentlich 100% der Frauen erleben ab einem gewissen Alter. Also es ist eigentlich schlimm, dass das so ein Tabuthema ist. Wir sollten viel mehr darüber reden, weil da ganz viel Leid vielleicht verhindert werden könnte. Das ist vielleicht die eine Sache. Ja, und dann, ja, natürlich klassische Kontraindikation, wenn ich jetzt aktives Tumorleiden habe, im Sinne von Brustkrebs oder untenrum einen Tumor, ja, nee, das geht natürlich nicht, logisch irgendwie. Alles andere, sage ich mal, ja, dafür gibt es ja euch den Arzt, der eine ordentliche Anamnese macht. Das heißt, was will ich wissen? Ich will wissen, was für Beschwerden hat er? Also sprich, welchen Nutzen kann er von den Sachen haben? Ich will wissen, welche Risikofaktoren hat der? Hat er vielleicht schon Erkrankungen? Nimmt er vielleicht Medikamente? Also das heißt, es ist so eine Risikorechnung, Schaden-Nutzen. Gewinnt der Patient eher wahrscheinlich oder verliert er vielleicht sogar? Und dann muss man natürlich noch unterscheiden, welche Art der Hormone und wie die appliziert werden. Ich habe ja schon angedeutet, es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt Östrogene schlucke oder ob ich Östrogene über die Haut schmiere. Und vielleicht die meisten haben, naja, was heißt die meisten, das sind ja jetzt wahrscheinlich eher jüngere Zuhörerinnen, aber dann könnte man sich mal mit der WHI-Studie auseinandersetzen. Die ist ja sehr bekannt. Da hat man nämlich in Amerika eine sehr, sehr große Population an Frauen, die entweder Stutenhormone mit einem künstlichen, also einem Medikament, also ein Gestagen-Medikament genommen haben, verglichen, plus ein Studienarm hatte, weil die die Gebärmutter rausoperiert hatten, haben nur das Östrogen bekommen, auch wieder dieses Stutenöstrogen, und zwar aber orale Einnahme. Und da war ja schon mal das Problem, also das ging nicht gut aus, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Da hat man dann gedacht, oh Gott, das macht mehr Herz-Kreislauf-Probleme, Thromboembolien, und es macht mehr Brustkrebs. Und danach war ja eh tot, die Hormontherapie. Das ist ja noch in den Köpfen drin. Oh Gott, Hormone sind gefährlich, die bringen mich irgendwie um und die machen mich kränker, als ich bin. Aber das Spannende ist eigentlich, das wollten die Autoren damals gar nicht von der Studie. Und deswegen haben die auch nochmal ein Review dann gemacht zu dem Ganzen. Sind nochmal in die Daten rein, haben die nochmal aufgedröselt und genauer sich angeguckt, und abgesehen davon, dass sie dann gesehen haben, oh spannend, die nur das Östrogen genommen haben, die hatten überhaupt kein erhöhtes Brustkrebsrisiko und die hatten auch tatsächlich eher weniger Herzinfarktthemen, was ganz spannend ist, was ja ein kleines Zeichen ist, dass vielleicht das eines der Hauptprobleme mit vielleicht das Gestagen in dem Fall war, mit dem wir übrigens gar nicht arbeiten, in der klassischen bioidentischen Hormonersatztherapie, ne? Also wir tun hier Äpfel und Birnen vergleichen. Ist ihnen halt auch aufgefallen, naja, die Frauen sind vielleicht viel zu spät therapiert worden, weil da waren viele größer 60 Jahre alt mit vielen Risikofaktoren, wo man heute eigentlich sich sehr schwer tun würde, denen dann noch eine Therapie zu geben. Also sprich, die haben dieses sogenannte goldene Fenster ein bisschen verpasst. Was heißt denn das jetzt, das goldene Fenster? Naja, wenn ich keine Hormone mehr im Körper habe, was macht der Körper? Irgendwann tut er die Rezeptoren natürlich abbauen, ne? Der hat ja keinen Nutzen mehr dafür. Und dann funktionieren die Rezeptoren auch nicht mehr so gut auf die Hormone. Also gut, auf gut Deutsch, ich habe nicht mehr den Nutzen, aber den potenziellen Schaden kann ich noch erwerben. Und letztlich, wenn ich sozusagen schon einen Gefäßschaden habe und darauf ein Hormon gebe, kann schief gehen. Deswegen müssen wir frühzeitig die Frauen bekommen, frühzeitig in dieses, sage ich mal, Risiko-Nutzen-Abwägen gehen. Und last but not least, also ich finde, es soll doch die Frau selber entscheiden, vorausgesetzt, sie hat das Wissen und weiß, worum es geht. Und dann kann sie ja auch entscheiden, weil vorher kann ich nicht entscheiden, wenn ich nicht weiß, worum es geht.
Ja, das stimmt. Und du hattest jetzt ja vorhin schon angesprochen, dass der Lebensstil und vor allem auch die Ernährung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Da würde ich jetzt natürlich dadurch, dass auch das Thema Ernährung schon so ein Hauptthema hier bei mir im Podcast ist, gerne nochmal drauf einsteigen. Es gibt ja sicherlich auch Frauen, du hast jetzt gerade gesagt, jede Frau muss es für sich selbst entscheiden, und ich denke mal, es gibt auch einige, die sagen, ich möchte das nicht mit Hormonen, ich möchte das anders versuchen. Was kann man denn hier machen, wenn wir uns jetzt die Ernährung genauer anschauen?
Also um ehrlich zu sein, würde ich das nicht nur denen ohne Hormonersatz, sondern allen raten, weil wir da nämlich wahnsinnig viel tun können. Also abgesehen, dass wenn ich so mit Müdigkeit und Schlaf und solchen Themen zu tun habe, mal auf meinen Koffeinkonsum mal achten würde, mal by the way, ist ja häufig ein Thema auch das Gewicht. Und in der Regel, sage ich mal so, wenn man mal in diese Studien oder Daten reinguckt, dann sind ja ungefähr, naja, fast 2/3 der Deutschen übergewichtig und über 60% der Frauen. So, und jetzt dürfen wir nicht vergessen, unser Fettgewebe, ich habe ja schon mal gesagt, das sind die entzündlichen Botenstoffe, aber unter anderem kann da auch Östrogen gebildet werden in den Fettzellen. Ne? Das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Ne? Also das ist gar nicht so inaktiv, dieses Fettgewebe. Und letztlich, last but not least, wissen wir, dass höchstwahrscheinlich sehr viel, also nicht nur die gynäkologischen, sondern generell einiges an Tumoren mit einem erhöhten Körpergewicht / Fettleibigkeit einhergehen. Das heißt, was sollte ich in dieser Phase, wo es mir ja eh schon schwer fällt, also optimalerweise gehe ich mit dem Normalgewicht in diese Phase rein, aber sollte ich das jetzt verpasst haben, sollte ich spätestens dann mich um mein Normgewicht kümmern. Das heißt, weiß nicht, also die meisten ist es ja mittlerweile auch klar, wir wollen ja keine Crash-Diät, sondern es geht darum, dass wir unseren Lebensstil hinterfragen müssen. müssen. Und neben dem Kalorienzählen, das wollen wir ja eigentlich gar nicht, ist ja immer die Frage, was ist denn eine gesunde Ernährung? Und wenn man das so näherungsweise darstellen möchte, in wenigen Worten, würde ich sagen, genug sekundäre Pflanzenstoffe ist gleich Gemüse, bisschen Obst darf gerne auch dabei sein, ausreichend Ballaststoffe. Also wenn wir uns für Kohlenhydrate entscheiden, bitte gerne in der Vollkornvariante, sofern ich es vertrage. Vielleicht muss ich auch meinen Darm nochmal die Gesundheit anschauen und trainieren. So ein paar Hülsenfrüchte würden uns nämlich auch sehr gut stehen, weil da nämlich auch Punkt 3 genug Eiweiß drin ist. Und wenn wir das schon mal hinbekommen, dann sind wir schon mal sehr, sehr viel besser als der Durchschnitt in Deutschland, der nämlich leider gerade an diesen Stellschrauben riesige Probleme hat.
Ja, ich finde es eigentlich schön, dass sich die Basis, egal über welches Thema ich spreche oder egal welche Gäste ich hier habe, dass sich diese Basis eigentlich immer wieder wiederholt und die gleiche bleibt. Diese ausgewogene Ernährung, möglichst bunt, möglichst nährstoffreich und eben mit den Komponenten, die du jetzt genannt hast. Und was ich auch immer gerne sage, Nahrungsergänzungsmittel haben schon ihre Berechtigung aus meiner Sicht, aber eben als, wie der Name schon sagt, Ergänzung zusätzlich zu dieser Basis und dass man dann individuell auch schaut, wo habe ich vielleicht einen Mangel, was macht bei mir individuell Sinn. Was hältst du jetzt, wenn im Zusammenhang mit dem Thema, über das wir gesprochen haben, von Produkten, Nährstoffen wie Mönchspfeffer, Maca oder auch anderen pflanzlichen Mitteln, die ja auch gerne als Supplements im Bereich hormonelle Gesundheit verkauft werden?
Ja, also ich unterscheide da ja immer ganz gerne zwischen Nährstoffen bzw. Mikronährstoffen und pflanzlichen Stoffen oder eben sogenannten auch Adaptogenen. Ne? Das ist ja, finde ich, vom Wirkmechanismus nochmal was komplett anderes. Also bei Pflanzenstoffen, erstens mal ist das nicht mein großes Steckenpferd, also das überlasse ich gerne anderen, aber da sage ich auch immer, ja, kann man probieren. In der frühen Phase, wenn ich noch ovuliere, also einen Eisprung habe, kann man gerne mit Mönchspfeffer probieren. Man muss nur wissen, er kann halt Symptome besser machen, er kann aber ursächlich, also sprich daran, dass wir einfach mehr zunehmen, also weil wir einfach mehr, also die Insulinsensitivität abnimmt und wie, also leichter zunehmen und dass wir halt insgesamt leichter entzünden und so weiter. Unser Immunsystem verändert sich ja auch im Alter, Stichwort Inflammaging. Daran endet der genau gar nichts. Er kann meine Beschwerden auf jeden Fall erträglicher machen. Deswegen ist das vielleicht nicht so mein Lieblingsding, ne? Weil ich will ja immer am liebsten ursächlich dran gehen. Aber ich weiß, dass das bei manchen Frauen sehr gut wirkt, bei anderen überhaupt nicht. Ne? Maca. Ja, also da wäre Frauenmantel, würde mir, glaube ich, eher so in den Sinn kommen, was mir da einfallen würde. Oder die Traubensilberkerze, ne? Das wären so eher die, wo ich denken würde. Bei den Nährstoffen, also das wiederum ist ja ein Thema, damit arbeite ich eigentlich täglich. Also Food First, klar, das haben wir ja schon gesagt. Aber dann gibt es natürlich sehr interessante, sage ich mal, also mein Liebling ist ja, wenn mich jemand bei der Menopause mal, ich finde ja Kreatin ganz toll. Weil ich sage immer, jede Frau, die jetzt mal sich mit der zweiten Lebenshälfte beschäftigt, muss eigentlich mit Krafttraining starten. Und da ist natürlich Kreatin, also nicht nur wegen dem Muskelaufbau, ich sage mal, Muskelerhalt ist ja schon mal der erste Schritt, eine hochinteressante Substanz, wo es ja mittlerweile auch tatsächlich Daten gibt, dass es vielleicht Richtung auch kognitiv, also für unsere Gehirnleistung günstig sein könnte. Und was ich halt total interessant finde, ist beim Kreatin, dass ich mir Methylierungsfaktoren sparen kann. Und es haben ja ganz viele, also 60% haben ja im MTHFR-Gen so ein paar Varianten. Und da ist es schon mal gar nicht verkehrt, wenn ich damit arbeite. Also das liebe ich. Das ist auch so eine günstige und altbewährte und sichere Substanz. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das finde ich, darf jeder schon mal gerne starten. Dann, wenn wir von den Makronährstoffen ausgehen, haben wir ja schon Eiweiß gesagt. Ich sage immer, wenn eine Frau über die Ernährung, weil sie klein und zierlich ist, das nicht hinbekommt mit dem Eiweiß, jetzt aber trotzdem schön Sport machen soll und eigentlich Muskeln erhalten, / aufbauen soll, dann darf die auch gerne mit einem Eiweiß-Shake oder was auch immer gerne nachhelfen. Von mir aus auch Aminosäuren, wenn sie Verdauungsprobleme hat. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Im Gegenteil, man sollte das einfach mal tracken. Wie viel Eiweiß nehme ich denn zu mir? Und ich sag mal, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist ja eher ein bisschen konservativ, 0,9 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich finde, es dürfen ein bisschen mehr sein, irgendwo zwischen 1,3 und 1,6, weil Muskel ist Langlebigkeit und Gesundheit. Aber da wird man wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen hören. Und die drei absoluten Top-Nährstoffe, die ich ja liebe, allerdings bitte auch messen, dass ich weiß, was ich tue. Gut, Magnesium muss ich jetzt nicht messen, das kann ich einfach so nehmen, aber Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D, also da finde ich, ist man schon ziemlich gut aufgestellt. Es gibt natürlich noch ein paar andere interessante Komponenten, aber ja, für den Start finde ich, ist das schon mal ein ganz gutes Set. Das muss dann gar nicht Menopause for you oder wie auch immer heißen als Produkt.
Ja, finde ich schön. Das ist tatsächlich auch so die Basis, die ich ebenfalls so weitergebe und wie ich das selber auch mache. Also freut mich, das nochmal hier bestätigt zu bekommen.
Naja gut, und ich meine, es steht ja auch in der Wissenschaft so. Ne?
Ja,
also von
ja.
dem her, ich finde, man darf auch gerne experimentieren. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand irgendwie, was weiß ich, was probiert. Ich finde immer nur, wir müssen wissen, womit wir uns gefährden könnten. Und deswegen sage ich immer, bitte erstmal einlesen und dann loslegen. Aber dann kannst du auch gerne selber starten. Es muss jetzt nicht jeder seinen Leibarzt an der Seite haben.
Ja. Und du hast jetzt schon gesagt, dass das Thema Krafttraining auch ganz, ganz wichtig ist. Ich bin auch ein großer Fan von Krafttraining und würde mir natürlich auch wünschen, beziehungsweise empfehle es auch allen Frauen, das zu machen, um eben auch vor allem einfach Muskeln zu erhalten und wenn es noch möglich ist, Muskeln aufzubauen. Vielleicht da einfach nochmal ganz kurz, welche Bedeutung hat Bewegung in der Menopause, in der Perimenopause? Was kann das bewirken?
Naja, also letztlich neben dem Krafttraining, wo wir ja den Muskel brauchen, also abgesehen mal davon, ich fühle mich einfach besser. Also die Message da draußen, natürlich tut mich am Anfang, es muss ja Muskel kaputt gehen, damit er wächst. Das ist die alte Regel, ne? Aber auf die Dauer werden wir natürlich stärker dadurch. Also klingt erstmal komisch, weil ich ja total groggy mich fühle, aber der Sport wird mich mittelfristig, langfristig sowieso, einfach stärker und fitter machen. Also allein das fühlen die Frauen schon, wenn sie denn mal schaffen, sich aufzuraffen und zu starten. Das heißt, die meisten, die dranbleiben, die hören auch nicht wieder auf, weil sie einfach so einen großen Nutzen selber spüren. Und das ist ja das große Problem bei der Prävention. Oft spüren wir bei der Prävention gar nicht so wahnsinnig viel Unterschied, weil nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist immer noch das, wo wir als erstes sterben, die tun meistens nicht weh, sondern erst, wenn es zu spät ist und irgendwie wirklich was los ist. Ne? Stichwort Blutdruck. Also bitte, liebe Frauen, jeder sollte seinen Blutdruck kennen. Ich finde, man sollte auch ein Blutdruckmesser zu Hause haben in der Familie. Ich weiß schon, wenn man ein bisschen jünger ist, ist die Wahrscheinlichkeit niedriger. Aber auch da, es gibt einfach eine genetische Komponente. Da können wir noch so fit und was weiß ich was sein. Ich finde, einmal im Jahr darf man seinen Blutdruck gerne mal messen und dann mal gucken, wie sieht es denn aus. Ja, und dann natürlich neben dem Krafttraining wäre es toll, wenn noch ein bisschen Zeit für Cardio ist. Warum? Weil wir einfach die VO2 Max ist auch ein ganz wichtiger, toller Wert. Also praktisch wie viel Sauerstoff, also die Aufnahmekapazität in unserem Körper für Sauerstoff. Und das ist natürlich ganz wichtig für unser Herz-Kreislauf-System. Ne? Und also von dem her sind es natürlich zwei ultra wichtige Komponenten, die wir gerne im Auge haben dürfen. Und ich sag mal, ein ganz einfacher Messwert, den jeder zu Hause hat, einmal den Bauchumfang messen. Das ist so simpel, aber es gibt da tolle Internet-Tabellen und das ist gar nicht so dumm und die tun das Herz-Kreislauf-Risiko eigentlich auch schon mal ganz gut festhalten, weil nämlich das viszerale Fettgewebe ja indirekt sehr gut darüber auch Rückschlüsse geben kann.
Ja, ja und ich glaube auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man sich einfach wohler fühlt, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und am Anfang, wenn man noch keinen Sport macht, wenn man weder Cardio noch Krafttraining macht bisher, dann ist es natürlich eine Überwindung, weil es was Neues ist. Eine neue Routine kostet immer Überwindung. Aber ich glaube, sobald man dann merkt, dass man sich wohler fühlt und sobald man vielleicht auch gewisse körperliche Veränderungen wahrnimmt, wobei ich auch immer gerne sage, das sollte definitiv nicht der einzige Grund sein, warum man Sport macht, weil Sport so viele weitere Vorteile hat. Aber ich glaube, diese erste körperliche Veränderung kann halt eine Motivation sein, dann weiterzumachen. Wenn man dann erstmal an dem Punkt ist, dann muss man sich auch nicht mehr so sehr überwinden und macht das einfach dann gerne, weil man weiß, es tut mir gut und nicht nur in dem Moment, sondern eben vor allem langfristig. Also mein Wunsch wäre es auch immer, was auch ein Grund ist, warum ich gerne Sport mache und mich gesund ernähre, dass ich auch mit 70, 80, 90 mich einfach noch bewegen kann, dass ich nicht nur im Stuhl sitze und kaum noch alleine hochkomme, sondern dass ich dann vielleicht sogar noch wandern kann, E-Bike fahren kann, was auch immer. Es gibt ja mittlerweile auch tolle Möglichkeiten. Ja.
Na, das hat ja der Peter Attia in seinem Buch so schön zusammengefasst. Das ist ja einer der klassischen Longevity-Experten aus
Ja.
Amerika und der hat halt auch gesagt, naja, der Kampf der 100-Jährigen und der beginnt halt letztlich jetzt, ne? Also im Prinzip, wenn ich später, keine Ahnung, Gassi gehen möchte mit meinem Hund, muss ich halt jetzt Bergwandern machen, wenn ich jung bin, damit ich dann später, wenn ich sowieso schwächer werde, trotzdem noch genug Energie habe, um das machen zu können. Und das ist, glaube ich, das Problem der Prävention, das ist so weit weg von dem
Ja,
Jetzt.
ja.
Und das ist so mühsam, weil die Belohnung so weit hinten ist.
Das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt gerne zum Abschluss noch mal einen Schritt zurückgehen mit dir. Und zwar möchte ich dich noch drei Sachen fragen, was du Frauen vielleicht schon früher mitgeben würdest. Und zwar erstmal, was wäre so dein wichtigster Satz oder Tipp, den jede Frau in den 30ern hören sollte?
Lerne deinen Zyklus kennen und wenn er sehr weh tut oder komische Sachen macht, ist das nicht normal.
Und welche drei Dinge kann jede Frau heute tun, um langfristig, wie wir es gerade besprochen haben, gesund zu bleiben, und zwar sowohl körperlich als auch mental?
Ja, total langweilig, ne? Die drei Basics: Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit. Sorry.
Was wäre zum Beispiel bei mentale Gesundheit was, wo du sagst, das kann man sofort umsetzen, heute noch?
Atemübungen. Also es ist ja so, wir haben ja das vegetative Nervensystem und im Prinzip kennt es ja jeder, Sympathikus, Stress, oh Gott, das Häschen vor der Schlange, kämpfen oder fliehen. Und da muss ich halt danach in die Entspannung kommen. Und wir sind echt den ganzen Tag in der Spannung und bewegen uns ja dann auch nicht entsprechend, um wieder den Stress abbauen zu können. Sprich, ich hänge da den ganzen Tag fest in meiner Stressspirale und das macht was mit unserem Körper. Deswegen über die Atmung kann ich bewusst den Parasympathikus aktivieren. Und vielen Leuten hilft das, weil das sofort einfach überall, wie zum Beispiel im Bett, umsetzbar ist.
Ja, absolut richtig. Und gibt es zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, irgendwelche Fehlinformationen, wo du sagst, die treten immer wieder auf deinem Weg auf, die du gerne noch aus dem Weg räumen würdest in dieser heutigen Episode?
Tausende, also Hormone machen Krebs, Hormone machen Herzinfarkt, Hormone sind böse, Hormone sind gefährlich, Hormone sind teuer, Hormone, was weiß ich. Also wirklich, bitte, bitte, bitte informiert euch, eignet euch das Wissen an. Es gibt auch ganz tolle populäre Bücher, die man da gerne mal kaufen kann. Die sind einfach zu lesen. Das versteht man super gut, auch wenn man noch nie was irgendwie mit Medizin zu tun hatte. Und fangt nicht zu spät damit an.
Was wären denn zum Beispiel zwei oder drei Bücher, wo du sagst, die kannst du empfehlen? Dann verlinke ich die auch gerne mal in der Beschreibung.
Ja, also eine ganz, ganz tolle Pionierin, finde ich ja, ist ja unsere Frau Dr. Orphan Özbökel. Das ist ja ganz großes Kino. Die schreibt jetzt gerade auch in ihrem dritten Buch. Ich bin selber total gespannt, was da dann alles drin stehen wird. Also die hat ja zwar vor allem über die Nährstoffe viel geschrieben, aber sie ist auch sehr aktiv in der Aufklärung von Hormonen. Dann die Frau Dr. Judith Bildau, auch ganz, ganz tolle, sympathische Kollegin, lebt in Rom, hat eine Online-Praxis, hilft auch bei den Wechseljahren. Gibt es auch Beratungen online für Frauen, die überhaupt nicht wissen, was sie jetzt eigentlich machen können, an wen sie sich wenden? Und wer natürlich, glaube ich, eine der ersten war und auch ganz, ganz, ganz toll ist natürlich die Sheila DeLisle. Die hat ja auch schon mehrere Bücher geschrieben. Jetzt zum Glück auch mal für die jungen Mädels, dass da auch was dabei ist. Weil ich glaube, das Thema Sexualität ist ja auch so eins, das irgendwie viel zu wenig besprochen wird und ganz viele Frauen da unnötig Leid durchgehen, weil sie einfach nicht ihren Körper verstehen.
Ja, ist mit Sicherheit. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Cornelia, für das sehr spannende Gespräch heute. Ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback, das wir zu dieser Episode bekommen. Ich habe noch drei abschließende Fragen an dich. Die bekommt jeder Gast. Also die sind auch unabhängig von unserem Thema. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Naja, also ich glaube, ich habe es schon 10 Mal heute gesagt, aber ich finde, Wissen macht Gesundheit und von dem her, ja, wenn euch was interessiert, lest nach, informiert euch, wie auch immer ihr dran kommt, aber ja, damit ich mich für irgendwas entscheiden kann, informiert euch doch bitte vorher.
Ja. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Also gut, für mich persönlich keine Ahnung. Aber ich sag mal, als Therapeut, Schrägstrich Arzt, ist tatsächlich für mich spannend gewesen die Erkenntnis, dass Gesundheitsfortschritte nicht linear sind. Das muss man ja erstmal raffen. Also das halt im Prinzip, das ist immer ein bisschen vorwärts, zwei Schritte zurück. Dann mal ein großer Satz nach vorne, plötzlich aus dem Nichts, dann wieder Plateau, es passiert nichts. Und dass man halt so eine gewisse Frustrationstoleranz einfach durchhalten muss. Aber wenn man das Richtige macht und etwas macht und selbst wenn ich mal zwei Tage zwischendrin falsch mache. Aber solange ich was mache, wird auch etwas sich verändern.
Ja, das stimmt. Und als letzte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Also ich habe immer den Eindruck, dass viele ihren Körper als ihren persönlichen Gegner empfinden. Das ist er definitiv nicht, sondern man sollte es eher als eine freundliche Warnung vielleicht wahrnehmen und kann dann entsprechend schauen, wo kommt das eigentlich her.
Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, vielen Dank. Und allen da draußen dann hoffentlich noch ganz viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Danke, tschüss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.